Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Moin und willkommen. Stammhörer von Herzblut und Heilkunst wissen ja bereits, dass Sie hier bei uns im Podcast regelmäßig Einblicke in Bereiche des St. Marien-Hospitals erlangen, die sonst eher verschlossen bleiben. Heute beispielsweise geht's ins Labor. Ein eigenes Labor ist nämlich für ein kleines Krankenhaus wie das St. Marien-Hospital hier bei uns in Friseute von hoher medizinischer Bedeutung. Da ist die Versorgungsqualität, die Schnelligkeit der Diagnostik und die Kommunikation zwischen den Fachbereichen deutlich natürlich verbessern kann. Irmgard Schönig kennt das Labor wie ihre Westentasche.
Jeder Patient, der im Krankenhaus liegt, bekommt eine Untersuchung. Das heißt, fast das ganze Krankenhaus läuft durchs Labor. Ist dann natürlich auch das Labor gefordert, dass wir sehr schnell die Untersuchungsergebnisse haben. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel nachts oder abends kommen und die ZNA würde sagen, wir haben hier einen Patient, könnt ihr schnell machen, dann sind wir natürlich auch gewillt, diese Untersuchung unheimlich schnell durchzuführen. Also vorzuziehen vor anderen Patienten. Und das ist schon für ein Krankenhaus eine sehr schöne und schnelle Sache, weil dieser Patient kann ja auch schneller behandelt werden, sei es auf Station oder in der Aufnahme, was ein Riesenvorteil fürs Haus ist.
Ansonsten haben wir unsere Klappe, so nennen wir das. Da werden die Blutproben reingelegt und da gucken wir dann alle paar Minuten mal nach, ob da was drin ist und dann wird das einfach abgearbeitet. Und Notfälle werden natürlich telefonisch angekündigt.
Ergänzt Jana Nofts, seit 12 Jahren im Haus und seit kurzem die neue Leiterin des Labors. Für die 35-jährige Saarländerin ein großes Zeichen der Wertschätzung.
Auch die Chance, die mir jetzt geboten wurde, ne, das ist natürlich auch mega nett. Also ich bin ja Mutter und nicht Vollzeit am Arbeiten und dass mir da die Chance geboten wurde, finde ich natürlich richtig top. Ne?
Das St. Marien-Hospital fördert die Mitarbeitenden, stellt sich auf ihre Bedürfnisse ein, damit jeder sich hier an seinem Platz wohlfühlen kann. Genau wie Irmgard Schönig.
Ja, es ist immer schon so gewesen und ich würde diesen Beruf auch immer wieder wählen.
Damit begann sie hier, 1977. In dieser Zeit bis heute hat sich hier im Labor jede Menge verändert, weiß Kollegin Claudia Lamping, die bereits seit 33 Jahren dem St. Marien-Hospital und dem Labor verbunden ist.
Weil ich bin damals ja auch noch angefangen, genau wie Irmgard auch. Wir haben wirklich an diesen Automaten alles händisch zusammenmischen müssen und dann mit so einem Kugelsystem messen. Ich glaube, das können sich die Jungen gar nicht mehr vorstellen.
Wie im Chemieunterricht so ungefähr?
Es war wirklich so, wir haben da kleine Automaten gehabt, wir haben die auch im Haus noch ausgestellt, so alte Gerätschaften, wo wir alles per Hand zusammenmischen mussten und photometrisch gemessen. Da stellt man heute die Probe rein und der Automat macht es dann alles selbstständig. Das sind Welten. Also meine Generation auch noch, die so richtig diesen Schwung zwischen Handarbeit und Automatismus kennengelernt haben.
Aber dieser Automat macht heute nicht einfach nur Bing und wie so eine Mikrowelle und ist fertig oder doch?
Das dauert ja schon ein bisschen, ne? Aber doch. Also solange die gut laufen, funktioniert alles und dann haben wir sozusagen so eine komplette Routine, sage ich mal, für die Internisten ist ungefähr mit allem drum und dran in so einer Dreiviertelstunde abgearbeitet. Wenn alles gut läuft. Wenn wir wirklich die Geräte stehen und du fängst an, dann geht das relativ zügig.
Um hier im Labor im Erdgeschoss des St. Marien-Hospitals gleich neben der ZNA, der zentralen Notaufnahme, arbeiten zu können, bedarf es natürlich einer fundierten Ausbildung. Bei Irmgard Schönig gestaltete sich diese so.
Ich habe früher, hieß es ja, medizinisch-technische Assistentin fürs Labor gelernt, habe dann den Röntgenschein gemacht, um im Röntgen arbeiten zu dürfen, habe dann auch jahrelang Leitung gemacht, die jetzt die Frau Nofts hat und das macht sie schon sehr gut. Und das ist auch eine Freude, dann zu sehen, dass junge Kollegen das weiterführen und auch wollen.
War es für Sie leicht abzugeben?
Eigentlich ja. Abzugeben in dem Sinne, wenn man weiß, dass es Kollegen sind, die das auch gerne machen und es, ich sag mal, 1:1 übergibt.
Ist es schön, Frau Nofts, immer noch so ein bisschen auf die Erfahrungswerte
einer Kollegin zurückgreifen zu können, die schon den Laden in- und auswendig kennt?
Ja, unbedingt. Also ohne sie kann ich das jetzt auch noch nicht alles. Wir hatten eine gute Einarbeitung, aber die ist auch noch nicht zu Ende. Ich brauche dann noch ihre Unterstützung und die jahrelange Erfahrung, die sie hat, das ist ja einfach unglaublich. Und da muss ich ja jetzt mal in die Fußstapfen reintreten. Ne? Gar nicht so einfach.
Macht sie aber gut, sehr gut.
Im Labor arbeiten ausschließlich Mitarbeiterinnen, hat sich so ergeben. 13 sind es.
Ja, brauchen wir aber auch, weil wir ja zwei Abteilungen sind. Letztendlich gehört das Röntgen immer zu uns. Und im Nachtdienst machen wir ja beide Abteilungen alleine. Und durch die Nachtdienste und Wochenenddienste brauchen wir die Köpfe einfach. Weil wir arbeiten ja auch nicht 24 Stunden durch. Also durch die Arbeitszeit ist das schon wichtig. Und auch die Erholung, die man dann braucht und die Urlaubszeiten und, und. Hm.
Durch den Nachtdienst, sagte gerade Frau Lamping. Frau Noftz, heißt das, Sie arbeiten ja auch eng dann wahrscheinlich mit der ZNA zusammen, der zentralen Notaufnahme, oder?
Ja, genau. Also unser Nachtdienst fängt um 19 Uhr an. Da haben wir dann Arbeitszeit bis 20 Uhr. Und ab 20 Uhr haben wir dann Bereitschaftsdienst. Und dann, wenn was ist, jede Neuaufnahme bekommt ja meistens auch eine Blutuntersuchung oder ein Röntgenbild. Dann werden wir angerufen und dann müssen wir auch in der Nacht das Blut untersuchen und die Röntgenaufnahmen machen.
Was ist denn so das Standardprogramm, das dann von Ihnen gefordert wird?
Also es kommt darauf an, ob das ein chirurgischer Patient ist oder ein internistischer Patient. Da wird dann ein großer Blumenstrauß an Blut abgenommen für die verschiedenen Geräte. Hämatologie, klinische Chemie machen wir da oder auch Gerinnungsdiagnostik. Dann meistens auch im Anschluss ein Röntgenbild. Je nachdem, ob chirurgisch oder internistisch, weil die chirurgischen Patienten haben ja Schmerzen, keine Ahnung, an der Hand oder so. Und dann müssen wir von der Hand eine Aufnahme machen.
Wahrscheinlich stehen Sie dabei ja auch unter einem gewissen Zeitdruck, oder?
Ja, genau. Also es gibt natürlich Notfälle, wo man wirklich schnell da sein muss. Wenn zum Beispiel ein Patient blutet, dann kriegt man schnell eine Kreuzprobe, einmal ein Röhrchen Blut, was zentrifugiert werden muss. Und dann wird es weiter bearbeitet und dann müssen wir natürlich ganz schnell Konserven kreuzen. Das ist so der Notfall, der passieren kann.
Was heißt Konservenkreuzen?
Die Dörfer machen ja Blutspendeaktionen und dieses Blut geht ja dann zum DRK nach Oldenburg oder wohin auch immer, nach Bremen. Da gibt es ja viele Anlaufstellen und da wird das ja aufbereitet und dann kommen die kleinen Beutelchen zu uns. Jeder Patient oder jeder Mensch hat ja eine andere Blutgruppe.
Und kann auch nicht alles vertragen.
Genau, kann nicht alles vertragen. Das testen wir dann aus. Dann suchen wir die passende Konserve. Das heißt dann, die wird gekreuzt. Da guckt man, ob das Blut von der Konserve mit dem Blut von dem Patienten zusammenpasst. Und wenn alles in Ordnung ist, dann kann die Konserve im Notfall gegeben werden.
Um einen notwendigen Bestand an unterschiedlichen Blutkonserven vorhalten zu können, müssen natürlich diese regelmäßig nachbestellt werden. Dabei kann es durchaus auch zu Situationen wie dieser hier kommen, die Irmgard Schönig bereits selbst erlebte.
Wir haben leider heute nichts. Das ist schon sehr traurig, weil man dann genau weiß, die haben nicht genug Blutspenden, dass die Menschen spenden gegangen sind.
Ja, was machen Sie denn, wenn jemand sagt, wir haben nichts mehr
also,
für euch?
Also es gibt den äußersten Notfall. Das ist immer so, wenn ein Patient jetzt dringend Blut braucht, wir haben diese Blutgruppe nicht, dann muss ein Arzt anrufen und muss den Notfall schildern und dann bekommen wir auch Blut. Also das heißt, die Blutspendedienste haben ein Notfalldepot, auf den immer zurückgegriffen werden könnte.
Haben Sie denn auch irgendwo ein Lager, wo Sie sagen, okay, das sind doch unsere eisernen Reserven?
Ja, sozusagen kann man das nennen. Wir haben ein Blutdepot, das ist unser Kühlschrank. Dort befinden sich ja roundabout ungefähr immer 20 Konserven. Und null negativ haben wir auch immer bereit, aber nur zu einer gewissen Grenze. Das heißt, meist mehr wie 3 Konserven für unser Haus haben wir nicht. Aber wenn jetzt mehr gebraucht werden, dann ist nichts da. Also wie gesagt, weil ja auch nicht jeder Patient jedes Blut haben kann.
Da wird deutlich, wie überlebenswichtig das Blutspenden ist. Irmgard Schönig sprach gerade von Blutkonserven der Gruppe 0 negativ. Diese Blutgruppe enthält nämlich weder die Antigene A, B noch D auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen. Dadurch kann es an nahezu jeden Patienten transplantiert werden, unabhängig von dessen Blutgruppe und ohne dass es zu einer gefährlichen Antigen-Antikörperreaktion kommt. Das macht 0 negativ zum, ich würde mal sagen, sogenannten Universalspender. Allerdings, und nun kommt's, nur etwa 6% der Bevölkerung in Deutschland haben diese Blutgruppe 0 negativ. Weltweit sind's auch nicht viel mehr, rund 7%. Aufgrund dieser Seltenheit und der universellen Einsetzbarkeit ist 0 negativ besonders gefragt und muss daher stets in ausreichender Menge vorgehalten werden, um eben im Ernstfall sofort helfen zu können. manchmal ganz schön herausfordernd für das Team des Labors.
Also das, was auch jeder MTA sehr viel Respekt vor hat, das ist, wenn der Notfall kommt, dass Transfusionen ausstehen, dass ein Patient so blutet und der Arzt sagt, wir brauchen Konserven, ungekreuzt gehen sie raus. Dann geht der Kühlschrank leer. Und wenn man dann sagt, ich habe jetzt keine Konserven mehr für diesen Patienten, wenn dann die Antwort kommt, ist egal, ich brauche was, dann muss man reagieren, steuern und mit dem DRK zusammenarbeiten und auch mal vielleicht Konserven rausgeben, die nicht kompatibel sind.
Wie gehe ich denn da vor, wenn ein Patient das Blut an sich nicht verträgt?
Dann gilt immer die Regel sozusagen, bevor der Patient stirbt, zuerst gehen die kompatiblen Konserven rein, aber es gehen dann auch Konserven rein, die nicht kompatibel sind. Und dann wird es halt nach der OP wieder ausgeglichen, dass er irgendwie Medikamente bekommt, dass dann ein Austausch stattfindet.
Das Labor nimmt eine Schlüsselrolle ein, indem es die notwendigen diagnostischen und organisatorischen Schritte, beispielsweise für die Bluttransfusion, übernimmt und so die Sicherheit und auch die Effizienz der Patientenversorgung im OP oder in der zentralen Notaufnahme gewährleistet. Und wenn es um die Diagnostik geht, so erzählt Claudia Lamping, sei jede von ihnen viel in Bewegung.
Ja, gut, also es ist schon, dass man ja auch rund um den Tisch läuft, so nennen wir das immer ganz gerne. Also die Gerätschaften sind ja so um unseren Arbeitsplatz angeordnet. Ja, und dann geht man einmal so jedes Gerät durch. Das eine dauert halt ein bisschen länger, das andere ein bisschen weniger. Wir haben halt auch so gewisse Notfallparameter, die schnell laufen müssen. Wenn dann auch mal 3 oder 4 Leute beim Röntgen noch stehen, dann müssen wir halt zusehen, wie wir uns koordinieren. Was ist wichtiger, was ist nicht so wichtig? Für uns ist immer wichtig, wenn gekreuzt werden muss, also wenn wirklich Patienten bluten, dann lassen wir alles andere stehen und liegen und dann wird erstmal nur das bearbeitet, weil das natürlich lebensbedrohlich sein kann.
Sie sagten gerade, Frau Lamping, wir rennen quasi um den Tisch rum. Ich übertreibe jetzt mal. Kann ich mir das so vorstellen wie so eine Kochinsel, um die Sie quasi rumrennen? Sind das Tische, die so in Brusthöhe sind?
Wir haben einen ganz normalen, in Sitzhöhe, einen langen Tisch, der ist 6-7 Meter. Um diesen Tisch herum sind unsere Arbeitsgeräte angeordnet und haben verschiedene PC-Plätze. Wir können also auf jeder Seite irgendwelche Werte freigeben, uns da einloggen. Ja, und es ist wirklich so, dass man so einmal im Kreis seine Sachen abarbeitet.
Die Ergebnisse, die Sie dann erzielen, also wenn Sie jetzt Blut untersuchen, ja, können Sie das denn sofort in diese Patientenakte eingeben, bei sich im Labor und der diensthabende Arzt in der ZNA, dass der sofort nachsehen kann, das und das ist herausgekommen?
Also wenn wir unsere Werte freigeben, geht es ins Orbis und darauf kann dann jeder im Haus, die anderen Stationen, der Arzt, die Ärzte zugreifen.
Also wir geben ja nur die Werte frei und was daraus letztendlich gemacht wird, die Befunde oder so, da haben wir ja gar keinen Einfluss
drauf.
Stimmt,
Sie können es ja nicht analysieren. Sie sollen es ja nicht analysieren.
Nee, wir dürfen nur freigeben, wir dürfen auch nicht das bewerten, sondern wir gucken, dass die Werte stimmen. Wir müssen ja auch uns selber kontrollieren, indem wir jeden Tag Kontrollen fahren an den Geräten, damit unsere Arbeit kontrolliert wird und auch die Geräte kontrolliert werden. Und danach dürfen wir dann die Werte freigeben von dem Patienten und was dann der Arzt daraus macht und welchen Befund er schreibt, da haben wir dann gar keinen Einfluss drauf.
Könnte man eigentlich sagen, das Labor hier im St. Marienhospital in Friseute deckt gleich mehrere Fachgebiete ab?
Ja, das passt schon. Also wir machen die klinische Chemie, ja, Serologie sind wir vertreten, dann haben wir die Gerinnungsdiagnostik, die Hämatologie und dann halt auch die Immunhämatologie, das ist das mit den Konserven. Genau. Mhm. Mikrobiologie machen wir auch so ein bisschen, wo wir die MRSA-Abstriche ausstreichen und gucken, ob die Patienten vielleicht einen MRSA-Keim haben könnten.
MRSA-Keim bedeutet?
Das ist der multiresistente Staphylococcus, genau, der Krankenhauskeim, ne? Genau. Das ist natürlich höchst gefährlich, wenn der in Wunden kommt oder so und dass Patienten nicht zusammenliegen. Der eine hat den Keim und der andere nicht und hat eine offene Wunde und dann kommt der da vielleicht rein und macht dann Infektion. Das darf natürlich nicht passieren. Deswegen gibt es da, glaube ich, so einen Fragebogen, den Patienten ausfüllen müssen bei der Aufnahme. Und wenn da Kriterien erfüllt sind, wo eventuell so ein Keim auf der Haut sein kann, weil man ein Haustier hat oder so, dann wird das ausgetestet.
Frau Lamping, würden Sie auch sagen, das Labor trägt auch mit zur Patientensicherheit bei? Also gerade wenn es zum Beispiel um kritische Befunde geht, ne? Also um schwere Infektionen beispielsweise oder Gerinnungsstörung, dass Sie das sofort erkennen und auch entsprechend mit daran arbeiten können, dass hier schnell gehandelt werden kann?
Also eine gewisse Patientensicherheit findet statt, indem wir ein nicht so großes Haus sind und viele unserer Patienten doch schon kennen. Ich kann das ja jetzt nicht beurteilen, wie es in größeren Häusern stattfindet, aber bei uns ist das schon so, dass wir ja auch viele wiederkehrende Patienten, ach, Frau sowieso, Herr sowieso ist schon wieder da. Und dann wissen wir schon, ja, der hat eine Anämie. Ich denke, das gibt ja auch eine Patientensicherheit, dass wir, wenn der ein oder andere Patient mit auf mal zum HB kommt, wo wir denken, das kann überhaupt nicht wahr sein, das hat er noch nie gehabt, da kann vielleicht was nicht stimmen.
Unterliegt eigentlich dieses Labor auch Kontrollen? Also gibt es solche Qualitätsstandards, Frau Schön, so strenge Kontrollen?
Ja, das Kontrollsystem fängt schon morgens an, dass bevor wir überhaupt Proben starten können, dass wir für jede Analyse Kontrollen fahren müssen, zweimal täglich sozusagen. Und zusätzlich haben wir noch die externen Kontrollen und wir dann vom Referenzinstitut unsere Werte einschicken. Mhm. Und das passiert dann quartalsweise und wird auch überprüft.
Kann eigentlich das Labor auch den Klinikbedürfnissen angepasst werden?
Ja, wenn jetzt neue Analysen rauskommen, dann ist es schon so, dass man überlegt, sind diese Untersuchungen für unser Haus jetzt wirtschaftlich positiv, werden sie unbedingt dringend schnell gebraucht oder ist es effektiver oder sinnvoller, die zu versenden? Das heißt, wir arbeiten auch mit einem Einsenderlabor zusammen. Und Spezialuntersuchungen werden natürlich auch versandt, weil sie einfach zu teuer in der Durchführung sind.
Was ist denn richtig aufwendig?
Da würde ich sagen, es ist auf jeden Fall die Kreuzprobe, also die Geschichte, die wir gerade hatten, dass wenn ein Patient blutet, dass man dann wirklich manuell tätig werden muss. Von den Analysen her würde ich sagen, also es geht da eher nicht darum, dass etwas aufwendig ist, sondern dass etwas lange Zeit braucht, bis der Wert da ist. Und da würde ich sagen, haben wir so einen Wert, das ist Schilddrüsenhormon, das TSH, das dauert, glaube ich, so 23-24 Minuten, bis der Wert da ist vom Gerät.
Achso, das ist lang quasi.
Das ist lang, ja, ja. Alles andere haben wir sehr gut, sehr schnell fertig, ja.
Kommen Sie eigentlich aus dem Labor und aus der Röntgenstation irgendwie noch raus oder sind Sie da so zeitlich so intensiv eingebunden während Ihrer Schicht? Dass Sie sagen, also wir sind da nur wirklich am Machen.
Ja, also viele haben ja nicht so einen großen Kontakt zu uns, weil wir in unseren vier Wänden da sind. Die Röntgenabteilung ist natürlich gut verschlossen, da darf nicht jeder so einfach reinkommen. Und im Labor sind wir natürlich auch immer unter uns. Wenig Patientenkontakt, der ist natürlich im Röntgen da, das ist auch ganz gut. Aber ansonsten sind wir da so ein bisschen in unserem Kämmerlein.
So tagsüber, wie viele seid ihr da?
Tagsüber sind wir immer zu zweit im Röntgen und zu zweit im Labor.
Das heißt, man kann auch sich schon mal austauschen, man kann
auch
schon mal schnacken.
Ja, ja. Und Pause kann man auch zusammen machen.
So ein Labor stelle ich mir steril vor. Ja? Es muss ja alles sauber sein, muss ja alles picobello sein. Wo gibt es denn bei euch im Labor auch noch so eine Rückzugsmöglichkeit, wo man sagen kann, okay, hier können wir noch ein bisschen Privatsphäre genießen?
Das lernt man auch wirklich in der Schule oder in der Ausbildung, dass man wirklich alles sauber halten muss.
Du nimmst ja nicht eine Butterbrotdose und stellst
sie. Nee, auf gar keinen Fall. Also Nahrungsmittel haben im Labor oder auch im Röntgen gar nichts zu suchen. Das darf auf gar keinen Fall. Wir haben einen Aufenthaltsraum, der ist angrenzend an das Labor. Und da steht eine Kaffeemaschine und da kann man auch mal sein Brot essen und Kaffee trinken in der Pause.
Auch mal einen Moment runterkommen.
Ja, also ich bin ja auch, seitdem ich aus der Ausbildung raus bin, seit 12 Jahren hier. Ich würde auch nicht gerne woanders hinwollen, weil ich finde einfach, und das zeichnet das Labor auch aus und auch die Röntgenabteilung, dass es einfach ein super Team ist. Man kann sich aufeinander verlassen und das zeigt mir auch, dass das Team immer hinter einem steht. Das hat mir mal jemand gesagt, wenn man mitbekommt, dass Kollegen gerne einspringen mögen, dann weiß man, das Team steht hinter einem und das hat mich so geprägt irgendwie und das ist einfach super hier. Ist auch super, weil jeder kennt jeden, man trifft sich auch privat. Es ist nicht so anonym wie in so einem großen Haus. Ne?
Sagt Jana Nofts, die Leiterin des Labors des St. Marienhospitals, die mit ihren Mitarbeiterinnen auch für das Röntgen hier zuständig ist. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Irmgard Schönig und Claudia Lamping für die Einblicke in den Laboralltag. Damit genug für heute. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns nächsten Freitag wieder. Dann geht es um das Thema Ausbildung zur Pflegefachkraft und die enge Zusammenarbeit zwischen St. Marienstift und der BBS Friseute. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Das
war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.